Herzlichen Dank, Bruder Williams. Alle heiße ich willkommen, die heute Abend hier sind. Es ist ein großes Vorrecht, hier zu sein. Ich schaute danach aus, um hier zu sein, seitdem wir uns in diese Richtung begeben haben. Ich möchte der Dame danken, die mir eine Schachtel mit Bonbons gegeben hat. Das soll wohl schon für Weihnachten sein. Das ist mein erstes Geschenk zu Weihnachten. Ich danke ihr dafür. Nun, heute Abend in Tucson ist es 9:10. Hier ist es 8:10. Ich habe das Gefühl, dass die Leute meinen, ich ziehe die Predigten lange hinaus. Es sind nette Menschen hier. Ich habe so viel gepredigt. Ich bin von Shreveport zu anderen Städten gegangen, Abend für Abend, so dass ich jetzt ein wenig erschöpft bin und auch meine Kehle ist heiser. Ich habe vor einigen Jahren mein Haar verloren und habe mir ein Haarstück machen lassen und habe es jetzt in Shreveport vergessen und habe mich deshalb sehr erkältet, weil der Wind wehte. Das Haar habe ich verloren und deshalb wird meine Haut sehr schnell angegriffen. Aber wir hatten eine herrliche Zeit hier in all den Versammlungen mit den Brüdern dort. Es waren große Volksmengen gekommen und alle waren andächtig und nett. Ich habe es sehr gut gefühlt, hier besonders mit den christlichen Geschäftsleuten. Ich habe eine Botschaft, so fühle ich's, von Gott. Manchen ist es eigenartig, aber ich kann mir nicht helfen, ich muss sein, was ich bin. Ich meine nicht, anders zu sein, aber ich lebe jetzt in einer wechselnden Zeit. Solange ihr nur eine glatte Mauer baut, geht alles gut. Dann geht es gut vor sich, aber wenn die Ecken gemauert werden müssen, da muss man aufpassen. Wir bauen nicht nur eine Wand, es ist ein Haus, das gebaut wird. Es war das Zeitalter Martin Luthers, John Wesley, pfingstliche Zeitalter. Und jetzt sind wir wieder, um eine Ecke anzusetzen. Ich bin Gott dankbar, auch wenn es oft rau gewesen ist, doch haben die Menschen hundertprozentig ihr Herz dem Herrn geweiht und mitgemacht. Dafür bin ich dankbar. Ehe wir das Buch öffnen, möchte ich zu dem Geber des Buches sprechen. Treuer Gott, wir sind dir so dankbar heute Abend für das Vorrecht, dass wir Jesus Christus, unseren Retter, deinen Sohn, kennen. Wir sind dankbar für die Vergebung unserer Sünden und für das Wissen, dass sein Blut unsere Sünden zugedeckt und vergeben hat, dass alles in das Meer der Vergessenheit Gottes geworfen wurde. Als seine Braut stehen wir da zubereitet für das Hochzeitsmahl, um mit dem Sohn Gottes dort einzugehen. Wir danken dir, dass wir nicht auf uns selber vertrauen, sondern auf das, was er für uns getan hat. Dafür sind wir so dankbar. Ich danke dir für den Erfolg, den die Brüder in Übersee hatten, in den Ländern, wo sie hungern und dürsten nach Gott. Ich bete, o Gott, dass, wenn sie wieder zurückgehen, dass dort schon wieder Kinder gezeugt worden wären im Reiche Gottes und dass dein Segen darauf ruht. Gewähre es, Vater. Segne uns heute Abend gemeinsam. Gib uns durch deinen Heiligen Geist die Dinge, die wir benötigen. Schließe uns den Mund, dass wir nichts sagen, es sei denn, du möchtest, dass wir es sagen. Sei mit uns und hilf uns. Wir bitten es, Vater, in Jesu Namen. Amen. Wir möchten jetzt die Bibel aufschlagen und einen Text heute Abend lesen aus dem Markus-Evangelium, dem 10. Kapitel. Vor einigen Jahren brauchte ich es mir nicht aufzuschreiben. Ich habe daran denken können, wo ich lesen wollte aus der Heiligen Schrift. Aber seitdem ich nun 25 überschritten habe, ich meine das zweite Mal, wird es immer schwerer zu tun, was ich einmal tun konnte. Nun, ich bin wie ein verbrauchter Wagen, aber ich bewege mich immer noch vorwärts. bis ich dann eines Tages beiseite gelegt werde. Nun, er hat die Verheißung gegeben, lasst uns im Lukas-Evangelium, lasst uns im Markus-Evangelium das 10. Kapitel vom 17. Vers lesen. Markus 10 von Vers 17. Als er dann aufbrach, um weiter zu wandern, lief einer auf ihn zu und sprach: Guter Meister, was soll ich tun? Er warf sich auf seine Knie vor ihm und sprach, um das ewige Leben zu ererben. Jesus antwortete ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsches Zeugnis ablegen, keinem das ihm Zukommende vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Jener erwiderte ihm: Meister, dies alles habe ich getan seit meiner Jugend. Jesus blickte ihn an, gewann ihn lieb und sagte zu ihm: Eins fehlt dir noch. Gehe hin, verkaufe alles, was du besitzest, und gib es den Armen. Und so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Er aber wurde über dies Wort unmutig und ging betrübt weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Möge der Herr seinen Segen zu seinem Worte geben. Wir möchten heute Abend über das Thema sprechen. Ich hoffe, ihr folgt mir darin, und zwar Führerschaft. Es ist vielleicht befremdend, aber als ich heute betete, ich habe ja jeden Abend lange gepredigt und mich immer an die Botschaft gehalten, die ich vom Herrn aus bringen muss, so dachte ich, dass ich heute an dieser neuen Stätte das Ganze von einem anderen Standpunkt aus behandeln würde. Viele Prediger sind hier und ich bin überzeugt, dass sie versucht haben, über diese Bibelstelle von verschiedenen Standpunkten aus zu sprechen. Nun, vergesst es nicht, ob wir jung oder alt sind. Den ersten Schritt, den ihr in eurem Leben getan habt, jemand hat euch geführt. Und auch den letzten Schritt, den ihr tut, jemand wird euch leiten. Jemand muss euch leiten. Gott hat uns mit Schafen verglichen. Und wenn jemand von Schafen etwas kennt und der Natur der Schafe, ihr wisst, ein Schaf findet seinen Weg nicht von selbst. Es muss geleitet werden. Sogar wenn sie zur Schlachtung geführt werden, dann ist es ein Ziegenbock, der ihnen vorausgeht. Und wenn er dann zu dem Punkt kommt, springt er beiseite und die Schafe gehen weiter zur Schlachtung. Ein Schaf kann nicht von selbst den Weg finden. Ich hatte einmal eine Erfahrung, ein Erlebnis mit einem Schaf. Ich ging über das Feld und hörte das Geblök und ich sah ein Lamm. Es war dort in Indiana und dieses Lamm fand den Weg nicht zu ihrer Mutter. Und ich habe das Lamm aufgenommen und habe es auf meine Arme genommen und getragen, hielt es an mich und das Lamm weinte und hat sein Haupt an mich gelehnt und war geborgen. Sicher hat es gewusst, dass jemand ihm helfen wollte. Ich musste sagen: O Fels des Heils, geöffnet mir, birg mich stets in dir. Herr Jesus, in deinen Armen möchte ich sicher sein. Wenn mein Lebensweg zu Ende ist, möchte ich in deinen Armen aufgenommen werden, hinübergenommen zur anderen Seite. Dort wird keine Not, keine Sorge mehr sein, nichts mehr, sondern mit dir und mit denen, die ich geliebt habe, zusammen sein. Nun, es ist etwas Großes in der Natur. Alles, was ich ansehe, seht, Gott ist ja der Urheber der gesamten Natur und die ganze Schöpfung ist in Übereinstimmung und Harmonie. Seht die Dinge, die ich gesagt habe, wohl schon gestern Abend, die gesamte Natur legt Zeugnis ab von der Größe Gottes. Selbst wenn ihr keine Bibel hättet und die Natur beobachtet, wüsstet ihr, dass die Bibel wahr ist. Ich hatte das Vorrecht, über die ganze Welt zu sein und zu predigen, habe verschiedenen Religionen gepredigt. Ich habe den Koran gelesen, habe die Shias und die Jains Und die Mohammedaner, die Buddhisten, haben viele kennengelernt. Sie haben alle ihre eigene Philosophie. Sie haben Gesetzbücher und so weiter, Satzungen. Aber unsere Bibel ist die Wahrheit. Und unser Gott ist der Einzige, der Recht hat. Denn jeder dieser Religionen muss hinweisen, dass ihr Gründer im Grabe ist. Aber der Christ kann zu einer offenen Gruft weisen. Denn Jesus Christus ist auferstanden, er lebt. Er ist nicht ein Gott, der war, sondern ein Gott, der ist. Nicht der ich war und sein werde, sondern der ich bin. Er ist der ich bin. Die gesamte Natur ist in einer Harmonie.
Wir haben in den 7 Gemeinden
jetzt heraus, und wie die Gemeinde bis zur Reife kommen muss, so wie die gesamte Natur. Vor einigen Tagen sprachen wir darüber, wie die Sonne am Morgen aufgeht, wie ein kleines Kind, es kommt hervor zum Leben. Dann, wenn der Lebenstag weitergeht, dann bald geht es zur Schule, als Kind. Und dann ungefähr gegen Mittag kommen sie heraus. Seht, es ist, dann beginnt der Dienst. Und dann kommt das Leben in dem mittleren Alter und dann kommt das Ende. Die Sonne geht unter. Aber dieselbe Sonne kommt am nächsten Morgen wieder heraus. Ein Zeugnis, dass Leben, Tod und Auferstehung da ist. Wir können die Bäume beobachten, wie es vor sich geht mit ihnen. Vor einiger Zeit war ich in Kentucky und habe dort Eichhörnchen schießen wollen. Und es war einer meiner Freunde mit mir. Und es war sehr trocken. Und ihr wisst, wie schwer es ist, sie dort zu finden, wenn die Blätter knistern und man uns weit hört, dann sind sie alle verscheucht. Seht, man muss schon Glück haben, wenn man dort etwas findet. Mr. Wood und ich, er war ein vormaliger Jehovas Zeuge, der sich bekehrt hat und gläubig wurde. Er sagte, dass dort ein Farmer ist, und dieser Mann hatte eine Farm, auf der viele Schluchten sind. Kennt ihr oder wisst ihr, was ich meine? Wie viele von euch sind eigentlich aus Kentucky? So dass ihr das wisst. Vor kurzem waren wir irgendwo mit Bruder Williams und er sagte, wir wollen die Nationalhymne singen. Und ich sang unseren Kentucky-Gesang, den niemand anders natürlich kannte. Nun, jetzt ist eine Fürbitte, die mir gereicht wird. Lasst uns beten, treuer Gott. Ich bitte dich, Herr, du bist der große Heiler. Ich bitte dich, dass du mit deiner Gnade und Barmherzigkeit diese Frau berührst und das Blut stoppst und dass sie geheilt wird. Die Frau ist gekommen, um das Wort zu hören und Gemeinschaft zu haben. Ich widerstehe dem Feinde und es soll besser werden im Namen Jesu Christi. Amen. Wir glauben es. Nun, um weiterzumachen mit dieser kleinen Geschichte, bis wir dann zur Schrift zurückkommen. Nun, er sagte, wir gehen doch zu diesem alten Farmer, der ist zwar ungläubig, wenn wir hingehen, wird er uns vielleicht zunächst einmal fluchen wollen, aber ich sagte, lass uns doch hingehen. Und auch er war bereit hinzugehen. Ungefähr 20 Meilen sind wir gefahren, um dort hinzukommen. Und dort hatten wir eigentlich ungefähr 3 Meilen entfernt Versammlungen in der Methodistengemeinde. Und zu der Zeit hat Gott große und gewaltige Dinge getan. Viele wurden geheilt in den Gottesdiensten. Nun, als wir im Begriff waren, dorthin zu kommen, dann sahen wir schon, dass 2 alte Männer draußen saßen, hatten alte Hüte auf und mein Freund sagte, da sitzt er. Den Predigern macht er es besonders schwer und ich sagte ihm, gut, gehe hin, frage ihn, ob wir hier auf seinem Gelände jagen können und so weiter und ich bleibe hier, bis ich deine Antwort habe. Und er ging hin und sagte, guten Tag, ich frage, ob es wohl möglich wäre, hier zu jagen. Der Mann, ungefähr 75 Jahre alt, er hat seinen Tabak gekaut und er fragte, was ist dein Name? Er sagte, Woods. Bist du verwandt mit dem Jim Woods? Er sagt, jawohl, ich bin sein Sohn. Nun, sagt er, gut, ich kannte Jim gut, er war ein ernster Mann. Bist du allein oder hast du jemand mit dir? Nein, sagt er, ich habe meinen Pastor mit mir. Er sagt, was? Er sagt, meinen Pastor, er ist dort im Auto, er ist mit mir. Er sagte, Woods, meinst du, dass es so weit mit dir gekommen ist, dass du deinen Pastor immer bei dir haben musst, wohin du gehst? Nun, dann rief er mich und sagte, ich sollte kommen. Und er sagte, so, du bist ein Prediger. Und dieser Mann, ungewaschen, saß da, kaute seinen Tabak. Und er sagte, du siehst ja nicht so sehr aus nach einem Prediger. Und er sagte, dir möchte ich etwas sagen. Ich werde als Gottesleugner bezeichnet. Er hat groß getan damit. Ich sagte, das weiß ich nicht. Und dann sagt er, ich möchte dir mal sagen, was ich von dir denke. Und er sagt, euch Prediger, ihr wisst doch gar nicht, was ihr tut. Ihr wisst doch gar nicht, worüber ihr den Mund öffnet. Nun, ich sprach weiter kurz mit ihm und er sagte, hör mal, siehst du dort den großen Schornstein? Er sagte, hier wohne ich jetzt seit über 70 Jahren. Und in all diesen über 70 Jahren hätte ich doch Gott irgendwo sehen müssen, wenn es einen Gott gäbe. Denn so lange bin ich schon hier. Und er sagt, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Ich meine, ihr Leute beschwindelt die Menschen, macht euer Geld damit und dann geht ihr weiter. Und ich sagte, hör mal, du bist Amerikaner. Du kannst denken und sagen, was du möchtest. Aber dann sagte der alte Mann, hier war einer einmal, den möchte ich gerne mal sprechen. Ja, denn ich habe einige Fragen an ihn zu richten. Er sagt, das war ein Prediger, vielleicht kennst du ihn. Er hatte dort in Campbellsville eine Versammlung, dort sogar auf dem Campgrund. Ich habe seinen Namen vergessen, er kam aus Indiana. Oh, ich sagte, ja. Und Bruder Woods wollte schon etwas sagen. Ich sagte, Moment bitte. Und ich sagte, was war mit dem Mann? Sage weiter. Ja, sagte er, dort auf dem Berge, weißt du, da lebte eine Frau, die lag im Sterben am Krebs. Und eine andere Frau musste jeden Tag zu ihr hin, jeden Morgen, um sie zu waschen, zu kleiden, das Bett zu machen und so weiter. Und sie lag im Sterben. Und man hat sie nach Louisville genommen, die Ärzte hatten sie aufgegeben und sie lag im Sterben. Ihre Schwester ging zu der Versammlung und der Prediger schaute an dem Abend über die Versammlung und nannte diese Frau bei Namen, wer sie ist, woher sie kommt, und sie sollt ihr Taschentuch nehmen und nannte den Namen der anderen Frau, die am Krebs im Sterben liegt, und sollte hingehen und ihr das Taschentuch auflegen. Und er sagte, die Frau wird geheilt sein vom Krebs. Und er sagte, in der Nacht hörte ich so viel Jubel und Jauchzen, ich dachte, die ganze Heilsarmee hatte sich dort versammelt. Und nun, sie alle dachten, dass diese Frau sterben würde. Und man meinte schon, am nächsten Tag würde man sie abfahren müssen als tot. Jetzt aber war da dieses große Geschrei. Und wir fuhren hin am nächsten Tag. Und weißt du, was wir sahen? Sie hat einen Apfelkuchen gegessen und hat Frühstück gehabt. Dieselbe Frau. Und ich sagte, meinst du wirklich, dass das geschehen ist? Er sagt, ja, das ist geschehen. Ich sagte, wirklich? Und er sagte, wer ist wohl dieser Prediger gewesen? Ich sag, hör mal, glaubst du wirklich, dass das geschehen ist mit der Frau? Ja, er sagt, natürlich, ich kann dich dorthin nehmen. Die Frau lebt heute noch. Es ist wirklich mit ihr geschehen. Jetzt predigte er eigentlich zu mir. Und ich fragte, ich sag, kann ich einen von diesen Äpfeln haben? Natürlich kannst du einen nehmen, sagte er. Und ich habe reingebissen und sagte, es ist ein feiner Apfel. Und er sagte, ich habe diesen Baum gepflanzt vor 40 Jahren. Ich sagte, stimmt das? Oh ja. Und er sagte, wir hatten jetzt noch keinen Frost, deshalb sind die Äpfel noch schön dran, aber die Blätter beginnen langsam zu fallen und zu welken. Und jetzt wollte ich das Thema wechseln. Ich sagte dann, weißt du, es ist doch eigentlich befremdend, dass der Saft aus den Bäumen heruntergeht, obwohl wir noch gar keinen Frost hatten, um den Baum zu töten. Ja, er sagte, was hat das zu tun mit unserem Gespräch? Ja, ich sagte, ich frage mich nur, wie das geschehen kann. Aber ich gab ihm genug Seil, damit er sich darin festfängt. Und ich habe gesagt, hör mal, es ist doch Gott, der diese Äpfel an den Baum bringt und der das alles bewirkt. Und ich sagte, das ist der Lauf, es kommt die Frucht und dann verdorrt alles und dann, ja, sagt, das ist doch die Natur, das ist die Natur. Ich sagte, ja, gut, natürlich ist es die Natur. Aber ich sagte, wer ist es, der diese Gesetze in die Natur gesetzt hat? Und ich sage, wenn du mir das sagen kannst, er sagt, das ist doch die Natur. Ja, ich sagte, wer ist denn, der dieses alles bestimmt, dass es so geschieht? Ich sagte, der Saft kommt hinauf und die Frucht ist da, er geht dann wieder hinunter, kommt wieder hinauf. Ich sagte, wer bewirkt das alles? Welch eine Intelligenz ist das? Sie, welche Intelligenz ist es, die Frühjahr, die Sommer, die Herbst, Winter, die alles ordnet? Und im nächsten Frühjahr kommt alles wieder hervor. Der Baum bekommt neue Äpfel, zunächst neue Blätter. Es kommt, ich sag, was ist es denn? Ist es das Wetter? Ich sagte, da ist doch ein Zaunpfahl. Da kannst du Wasser gießen, so viel du willst. Da kommt keine Frucht dran. Ja, er sagt, vielleicht hast du da etwas. Ich sagte, denk ruhig darüber nach, während wir zum Jagen gehen. Nun, und ich sagte dann, wenn ich zurückkomme, dann bitte ich dich, dass du mir sagen möchtest, welch eine Intelligenz hinter der gesamten Natur steht und das Gebot ausgesprochen hat, was geschehen soll. Dann werde ich dir sagen, dass es derselbe ist, der mir von der Frau gesagt hat, die da geheilt worden ist. Er sagt, du bist doch nicht der Prediger. Ich sagte, kennst du wohl seinen Namen? Ich sagte, mein Name ist Branham. Ja, er sagt, natürlich, Branham, das ist der Mann. Und wisst ihr, diesen alten Mann führte ich dann zu Christus durch sein eigenes Zeugnis. Und ein Jahr später kam ich dorthin. In der Zwischenzeit war er gestorben. Und seine Frau sah mich. Und sie kannte mich nicht. Und sagte zu mir, kannst du nicht lesen? Hast du nicht gesehen, was da geschrieben steht? Ich sagte, nein, werte Dame. Ja, ich sagte, ich habe aber doch die Genehmigung, dass ich hierher kommen kann auf dieses Anwesen. Nein, sagt sie, du nicht. Ich sagte, es tut mir leid. Und sie sagte, ihr seid die kühnsten Leute, die es gibt. Und sie fragt dann, wer hat dir denn diese Erlaubnis gegeben? Und ich sagte, hör mal, ich war hier vor einem Jahr und ich habe hier mit einem alten Mann über Gott gesprochen. Und sagt, bist du Bruder Branham? Ich sagte, ja. Sie sagte, vergib mir, ich wusste nicht, wer du bist. Ich hörte sein Zeugnis und von dem, was Gott an ihm getan hat. Er hat noch am Ende seine Hände erhoben und hat Gott gedankt und ist im Glauben an Jesus Christus entschlafen. Seht, oh, es ist etwas in der Natur. Ihr braucht nur die Tiere, die Vögel, alles beobachten. Seht, die Tauben, ihr könnt alles beobachten. Seht, und eine Taube hat keine Galle. Seht, sie können nur reine Speise zu sich nehmen. Sie brauchen kein Bad nehmen. Sie haben etwas innerlich, das sie von innen her nach außen sauber macht. So ist es mit den Christen. Seht, Gott ist repräsentiert in der Taufe. Seht, er kam herab in Gestalt einer Taube. Seht, und Gott hat uns mit Schafen verglichen. Schafe, die geleitet werden müssen. Ihr habt sicher meine Predigt darüber gehört. Über das Thema, die Taube kam auf das Lamm und hat es zur Schlachtung geführt. Seht, die Taube hätte auf keine andere Art vom Tier kommen können. Es musste dieselbe Natur sein. Auf einen Wolf wäre sie nicht gekommen. Nein, sie wäre weggeflogen. Es ist heute genauso. Oh, wenn ihr nicht in der richten Weise seid und euer Wesen nicht verwandelt ist, wird der Heilige Geist die Flucht ergreifen. Das Lamm und die Taube haben dasselbe Wesen. Seht, der Heilige Geist kommt über uns. Er macht neue Geschöpfe aus uns, damit er sein Leben durch uns leben kann. Wenn das Leben nicht übereinstimmt, kann er nicht durch uns wirken. Nun, vielleicht ist dieses der erste Schritt, den wir gemacht haben, um hier darzulegen, was Führerschaft eigentlich bedeutet. Seht, eine Hand war es, die euch leitete, die ersten Schritte zu machen. Es war eure Mutter, die euch lehrte, die ersten Schritte zu gehen und alles weitere. Und dann hat sie euch dem Lehrer übergeben. Und dann hat sie euch weitergeführt zur Ausbildung, was ihr tun müsst, was ihr lernen müsst und so weiter. Dann, nachdem der Lehrer mit euch abgeschlossen hatte, dann hat euer Vater euch weitergeleitet. Vielleicht hat er euch etwas aus dem Geschäftsleben gelehrt. Vielleicht, wie die Dinge in rechter Weise getan werden. Euch Töchter hat die Mutter belehrt, wie ihr Hausfrauen werden könnt, wie gekocht wird und so weiter. Und dann hat sicher euer Prediger und so weiter euch gelehrt. Aber wer leitet euch jetzt? Das ist die Frage. Nun, wir alle werden von irgendetwas geleitet heute Abend. So muss es sein. Ihr seid geführt. Nun, seht, auf diesen jungen Geschäftsmann, was hat ihn beeinflusst? Vielleicht waren es Leiter oder Führer in jener Zeit. Nehmen wir an, es war ein religiöser Geschäftsmann. Sein Vater hat ihn schon gelehrt, als er noch jung war, was er tun sollte. Und es war ein so feiner Mensch. Er hatte Erfolg. Sein Vater hat ihm gewisses Vermögen hinterlassen. Und sein Vater war gestorben. Er aber war nun ein Geschäftsmann. Vielleicht sollten wir ihn einen christlichen Geschäftsmann nennen. Er war ja religiös, wenn wir es so nennen dürfen. Er war in keinem Fall ein Ungläubiger. Nein, seine Mutter hatte ihn schon gelehrt, das Rechte zu tun, wie er sich zu benehmen, zu kleiden hat. Sein Vater hat ihn gelehrt für das Geschäftsleben, wie er Erfolg haben könnte und so weiter. Sein Vater, seine Mutter hatten ihn in der Gemeinde erzogen. Der Priester hat das Beste getan und dieser junge Mann war religiös. Ein feiner, kultivierter Mann. Er, ein feiner Junge mit einem guten Charakter. Jesus Christus sah ihn an und liebte ihn. Etwas Echtes war an dem Jungen. Seht, denn es steht hier geschrieben, Jesus sah ihn an und liebte ihn. Ja, und deshalb muss er etwas Echtes, es muss etwas Besonderes mit diesem jungen Mann gewesen sein. Er hatte einen guten Charakter, er war intellektuell, er hatte Erfolg, er war gut im Geschäftsleben, er war ein religiöser Mann. Er hatte sehr gute Eigenschaften, die sogar die Aufmerksamkeit Jesu Christi des Erlösers anzogen. Aber mit all seinem Erfolg in den anderen Dingen, nichts ging verkehrt. Nein, alles war soweit in Ordnung mit ihm. Er war gut geschult, er hatte Fassungsvermögen, er war gescheit, feiner Geschäftsmann. Vielleicht gehörte er sogar zu einer Geschäftsleutegruppe. Vielleicht sogar zu ihrer Gemeinschaft, wie wir es hier heute Abend haben. Ohne Zweifel wird es so gewesen sein. Denn Geschäftsleute haben immer Gemeinschaft untereinander gehabt. Denn gleiche Vögel versammeln sich. Sie haben etwas, worüber sie sprechen. Seht, religiöse Leute treffen sich und Geschäftsleute treffen sich. Leute, die etwas gemeinsam haben. Seht, Christen haben etwas mit Christen gemeinsam. Sünder haben etwas gemeinsam mit den Sündern. Und Gesellschaften und so weiter, was sie sein mögen, sie haben etwas gemeinsam. So wird er sicher zu einer christlichen Geschäftsgemeinschaft gehört haben. Und wenn Jesus ihm nun die Frage stellte und er antwortete, ich habe das alles gehalten von meiner Jugend. Seht, er war richtig erzogen worden, aber als er konfrontiert wurde mit dem Gedanken des ewigen Lebens, nun, ich möchte, dass ihr seht. Seht, mit allem, was er hatte, besaß er kein ewiges Leben. Nun, all unsere Gesellschaften, unsere Gemeinden, unsere Mitgliedschaft und die Dinge, die wir so teuer erachten, als amerikanische Gesellschaften und alles ist sehr fein. Nichts könnte man dagegen sagen. Auch die christlichen Geschäftsleute mit ihrer Gesellschaft. Nichts kann man sagen. Es ist eine offene Tür für mich interdenominational. Seht, und es gibt niemand anders, der dieses aufweisen kann. Hier versammeln sich alle von verschiedenen Denominationen. Denominationen sind menschengemacht, aber das Christentum ist vom Himmel gesandt. Alle Dinge, die wir haben, so gut sie sind und so oft wir zusammenkommen können zu einer Versammlung und das Verständnis, das wir haben, seht, und dennoch ist jeder von uns konfrontiert mit der Frage des ewigen Lebens. Ganz gleich, wie viel Erfolg wir hatten im Geschäft, welche Gemeindeglieder wir sind und was wir an rechten Dingen getan haben, das ist noch nicht alles auf diesem rechten Wege. Nein, wir könnten auch dann noch Gott vergebens anbeten. Jesus hat dasselbe gesagt damals. Er sagte, vergeblich beten sie mich an, weil sie Menschengebote lehren anstatt die Gebote Gottes. Seht, es kann ernsthaft und aufrichtige Anbetung sein, mit ganzem Herzen vor Gott und dennoch vergeblich. So war es mit Kain, dort schon vom Garten Eden ab. Seht, aufrichtige Anbetung und dennoch abgelehnt, sehr religiös, aber abgelehnt. In Shreveport war es wohl in der vorletzten Woche, dort bei den christlichen Geschäftsleuten, einige hundert Menschen waren dort. Ich sprach für 2,5 Stunden über das Thema, Gott einen Dienst zu tun ohne seinen Willen. Nun, das hört sich befremdend an, aber wir müssen den rechten Kanal öffnen, damit Gottes vorbereiteter Weg für uns offen steht. Ganz gleich, wie viel wir denken, dass es richtig ist, wir müssen uns nach dem Wort des Herrn richten. Kain betete an, aber das war nicht gemäß dem Wort des Herrn. Seht, die Pharisäer beteten an, aber es war nicht gemäß dem Wort des Herrn. Seht, es ist eine besondere Botschaft heute an alle. David zum Beispiel, er wollte dem Herrn einen Dienst tun. Er sagte, ist es recht, dass die Bundeslade des Herrn unter Zelten ist und ich lebe in einem Palast? Das kann doch nicht richtig sein. Und er sagte, wir müssen hier etwas tun, um die Bundeslade des Herrn zu bringen. Und natürlich, er fragte den Herrn, was getan werden sollte. Und man hat die Bundeslade gebracht und sie in ein Haus getan. Aber er hat den verkehrten Kanal benutzt, um es zu tun. Seht, es sind Hunderte und Tausende, die man fragen könnte. Und auch wenn sie alle dasselbe sagen, es kommt darauf an, dass wir das Wort des Herrn hören, um den Willen Gottes zu erfahren. Seht, es muss der richtige Platz, die richtige Zeit, es muss alles richtig sein. Ich hoffe, dass ihr einen Blick von dem bekommt und versteht, worum es geht. Seht, die Gemeinde heute, junge Männer mit langem Haar und alles verdreht, das brauchen wir nicht. Nein, ganz gleich, wie religiös es sich anhört und wie viele Elvis Presleys religiöse Gesänge singen können, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und wenn jemand sagt, ich bin Pfingstler, das meint doch gar nichts. Nein, eure Frucht zeigt es, wer ihr seid. Wenn der Geist über jemanden kommt, dann reden sie in Zungen, jauchzen, machen alles Mögliche. Aber der Herr sprach, an jenem Tage werden viele kommen und sagen, haben wir nicht geweissagt in deinem Namen dies und jenes getan. Der Herr spricht, ich kenne euch nicht. Es muss etwas Echtes sein, ein echter Christ. Hier ist die Frage des ewigen Lebens. Es gibt nur eine Art des ewigen Lebens, das ist Gottes Leben. Und er hat uns vorherbestimmt dazu. Seht, so wie ihr die Frucht eures Vaters seid, so müssen wir geistlich die Frucht Gottes sein und von ihm gezeugt werden. Seht, hier irdisch kommt ihr hervor durch das irdische Leben, die irdische Zeugung. Seht, ihr seid Menschen, seid im Bildnis eures Vaters, habt Gemeinschaft mit ihm. Dasselbe ist im Verhältnis zu Gott. Ihr müsst ewiges Leben haben, in der Weise, wie ihr natürliches Leben habt. Seht, und es gibt nur eine Möglichkeit, es zu empfangen, und das ist, wiedergeboren zu sein. Ja, und dann steht geschrieben, alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Seht, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ihr müsst wiedergeboren sein. Und dann sind eure Namen in das Lebensbuch des Lammes geschrieben vor Grundlegung der Welt. Seht, so müsst ihr geistlich geboren sein von eurem himmlischen Vater durch das Wort Gottes. Seht, ihr wart schon mit Jesus, er war das Wort. Ihr habt mit ihm gelitten, seid mit ihm gestorben, mit ihm begraben und mit ihm auferstanden und in himmlische Örter versetzt. Nun, gebt acht. David dachte, alles ist in Ordnung. Sie jauchzten, sie machten alles Mögliche. Und dennoch war es nicht Gottes Wille. Seht, sie meinten, das Wort Gottes in das Haus Gottes zurückbringen zu können. Aber Gott hat zu allen Zeiten immer gemäß seiner ersten Entscheidung gewirkt. Denn seine erste Entscheidung ist immer richtig. Er tat es immer, es sei denn, er hat zunächst sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart. So ist es in dem Gemeindezeitalter, in dem wir leben. Es ist niemand, es sind nicht Methodisten, Baptisten, Pfingstler, nein. Seht, es muss die Antwort sein, gemäß dem Ende des Propheten Malachi, dass Gott einen Propheten sendet, um alles zu offenbaren. Seht, die Gemeinden haben sich organisiert, seht, und sie nehmen nur einen Teil. Aber Gott sendet einen Propheten, um uns zurückzubringen. Damals war Nathan im Lande, aber ihn fragte man nicht, obwohl er ein bestätigter Prophet war. Seht, und sie haben die Bundeslade auf einen Wagen gelegt und gefahren. Seht, wenn ihr nicht gemäß dem Willen Gottes handelt, dann wird es ein Durcheinander und ihr kommt in irgendeine Denomination oder Organisation hinein. Immer ist es so gewesen. Damit werden wir konfrontiert. Seht, vielleicht gehörte dieser junge Mann zu den Pharisäern oder den Sadduzäern, zu irgendeiner religiösen Gemeinschaft jener Zeit. Er sagte, ich habe die Gebote alle gehalten von Jugend auf. Jesus liebte ihn. Aber er lehnte es ab, weitergeführt zu werden. Er lehnte es ab, die Führerschaft Jesu Christi wirklich anzunehmen, damit er das ewige Leben empfange. Nun gebt acht, er hat geglaubt, dass etwas anderes da ist. Er hätte nie gesagt, guter Meister, was muss ich tun? Seht ihr? Manchmal tun wir das Gleiche. Wir wollen uns selber zureden, aber die Gabe Gottes ist eine freie Gabe. Ihr könnt nichts dafür tun. Es ist euch bestimmt worden, nehmt es an. Seht, er glaubte, er wollte es. Aber als es ihm gesagt wurde, wie er es tun soll, war es nicht gemäß dem, was er erwartet hat. Seht, vielleicht ging er zu der Gemeinde zurück, zu der er gehörte, und man stimmte nicht damit überein. Jesus sagte, gehe, verkaufe alles, was du hast. Seht, und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Seht, und er hatte schon viel erreicht in seiner Jugend, er hatte Einfluss, aber er lehnte es ab, Gottes vorbereiteten Weg anzunehmen. Jesus Christus allein gibt das ewige Leben. Ihn hat er abgelehnt. Nicht eine Gemeinde, nicht euer Nachbar, nicht irgendjemand, nicht euer Priester, nicht eure Satzung. Nur Jesus Christus gibt euch das ewige Leben. Ganz gleich, wie gut ihr seid, was ihr getan habt, was ihr beginnt zu tun. Nein, ihr müsst die Person aufnehmen, Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn ihr das tut, er ist das Wort. Seht, und dann wird euer Leben genau mit dem Worte übereinstimmen und durch euer Leben offenbar werden. Seht, Moses hatte das Wort für seine Zeit. Noah hatte das Wort für seine Zeit. Wir wissen, was sie getan haben. Nun, Mose konnte nicht sagen, ich tue, was Noah getan hat. Das geht nicht. Nein, es war ein anderes Zeitalter. Jesus konnte nicht mit der Botschaft Moses kommen. Luther konnte nicht mit der katholischen Botschaft kommen. Wesley konnte nicht mit der Lutherbotschaft kommen. Die Pfingstler konnten nicht mit der Methodistenbotschaft kommen. Seht, und die Braut jetzt muss weitergehen wie die pfingstlichen Organisationen. Natürlich, natürlich. Wir können nicht organisieren. Nein, jetzt wird das Leben offenbar. Wie wir bereits durchgenommen haben, irgendjemand hat mich kritisiert um des Buches willen und sagte, ich sei vom Teufel. Und er sagte, wie konnte ein Gott seine Arme falten und zusehen, wie das mit den Kindern Israel dort geschieht und wie konnte Gott zuschauen, dass in den Zeiten der Verfolgung Mütter und Kinder und alles auf Scheiterhaufen verbrannt wurde und so weiter. Seht, Man muss die Inspiration des Heiligen Geistes haben. Zuerst muss die Saat in den Boden fallen. Und diejenigen, die zu Pfingsten geboren wurden, das, was dann erfolgte, sie mussten durch das dunkle Zeitalter gehen, damit der Same erstirbt und dann wieder hervorkommt. Und durch die Reformation ist er wieder hervorgekommen. Seht, zuerst mal das dunkle Zeitalter, dann durch Luther hervor, dann durch Wesley weitergeführt und so weiter. Seht, wie ein Weizenkorn. Es kommt zuerst hervor, zuerst diese beiden Blätter, die hervorkommen. Und dann ist das Wachstum. Wenn man es öffnen würde, ist zunächst noch gar kein Korn da. Aber es wird dann langsam geformt, wenn die Zeit weitergeht. Erst die Blätter, dann der Halm und dann die Ähre und dann der volle Weizen in der Ähre. Seht, es sind diese drei Entwicklungsstufen. Und dann, der Weizen ist außerhalb dieser drei Entwicklungsstufen. Seht, Luther, Wesley, Pfingsten und jetzt der Schluss. Ihr könnt der Natur nicht widerstehen. Seht, jedes Mal, wenn eine Botschaft Gottes hervorgeht, wird sie nach 3 Jahren organisiert. Jetzt ist es über 30 Jahre und nichts wird organisiert. Seht, der Same muss in der Gegenwart der Sonne liegen, um zur völligen Reife zu kommen. Seht, es ist jetzt in diesem pfingstlichen Zeitalter, die Braut kommt hervor. Seht, es geht um das ewige Leben. Seht, der Halm hat das Leben weitergeführt. Und wenn er zu seinem Ende kommt, beginnt die Ähre und dann beginnt der Weizen in der Ähre. Seht, die beiden Blätter sehen noch nicht aus wie Weizen, aber es ist der Anfang, der da hervorgekommen ist. Seht, bis es dann hinaufkommt zur Ehre. Jesus hat es gesagt. In Matthäus 24, in den letzten Tagen würden die beiden Dinge so nahe beieinander sein, dass womöglich auch die Auserwählten verführt würden. Seht, es wird so aussehen wie das Echte in den letzten Tagen. Seht, es ist Erntezeit. Es ist jetzt die Zeit für den Weizen. Dies ist nicht Luthers Zeit, nicht Pfingstzeit, sondern es ist das Brautzeitalter. Seht, wie Moses eine Nation aus einer Nation herausgerufen hat. Christus ruft eine Gemeinde aus der Gemeinde heraus. Seht, und sie bringt er in das verheißene Land, in das ewig verheißene Land. Seht, ganz gleich, was ihr seid, ob ihr Pfingstler, Methodist, Luther, was ihr seid, ihr müsst annehmen, was Gott euch bereitet hat in Jesus Christus, gemäß dem Worte. Ihr müsst es jetzt annehmen, wie die anderen in ihrem Zeitalter die Person Christi angenommen haben und er ist das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Ihr müsst diese Person aufnehmen, das ewige Leben. Nun, Luther hatte die Rechtfertigung. Wesley hatte die Heiligung. Es wurde zugefügt. Die Pfingstler hatten die Wiedererstattung der Gaben. Aber jetzt ist der Abschluss im Leibe. Da habt ihr die drei Entwicklungsstufen. Und wenn die Auferstehung kommt, seht, es ist das Leben, das seit Luther, Wesley und immer weiter gegangen ist, bis dann die Entrückung stattfinden kann, als die Braut Jesu Christi, die hinaufgenommen wird zur Ehre Gottes, um mit Jesus Christus zu sein. Es ist etwas Überwältigendes, es ist die Wahrheit. Seht, wir sind jetzt dabei, eine Ecke anzusetzen. Wir schauen auf zum Himmel, warten auf, dass der Schlussstein kommen soll auf die Pyramide. Seht, was ist es? Bald wird die Auferstehung sein. Macht euch bereit. Niemand kann sagen, ja, ich gehöre zu den Assemblies, ich gehöre zu den denen und jenen der Gemeinde Gottes oder hier und da. Und mein Vater jauchzte, tanzte und so weiter. Nein, was ist heute? Es ist nicht die Organisation, die sie gemacht haben, sondern es geht um das Leben, um Jesus Christus. Der junge Mann hatte vieles getan, das, was er wusste. Seht, aber derselbe Gott, der die Gebote schreiben ließ durch seinen Propheten, er sagte, einen Propheten wie mich wird Gott euch erwecken. Und alle, die nicht auf ihn hören, werden abgeschnitten werden. Seht, wir müssen weitergehen zum Leben. Ihr könnt nicht sagen, ich gehöre hier, ich gehöre dort. Das bedeutet noch gar nichts. Nein, ihr müsst die Person aufnehmen, Christus, das ewige Leben. Jeder von uns muss es. Seht aber die anderen, die Führer, sie haben ihn festgehalten. Aber was war es für ein Versagen, dass er die Führerschaft ablehnte, die ihn zum ewigen Leben bringen wollte? Seht, das gegenwärtige Leben, es ist der Heilige Geist hier, die Salbung. Jesus sagte, eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen, denn ich werde mit euch sein bis an das Ende der Welt. Jesus allein kann euch zum ewigen Leben führen. Keine Gemeinde, keine Denomination, kein Prediger, kein Priester, niemand anders kann euch dorthin führen. Ihr müsst von ihm geleitet werden. Er ist der Einzige, der euch führen kann. Könnt ihr annehmen, dass er euch aus seinem Worte führen würde? Nein, er kann euch nur in sein Wort führen. Ihr werdet ein Teil seines Wortes. Seht, und Gott hat das Heil verkündigen lassen und hat in jedem Zeitalter die Dinge identifiziert, zu Luthers Zeiten, Wesleys Zeiten und so weiter. Und dies ist ein anderes Zeitalter. Das Wort sagt, was in dieser Zeit geschehen sollte. Es ist alles vorhergesagt, was geschehen wird in dieser Stunde. Nehmt Jesus Christus an. Er führt euch zum ewigen Leben. Seht, dieser junge Mann, er hatte vieles. Er hatte seine Schule, alles fein. Ohne Zweifel, er war ein guter Junge. Er hatte einen wirklichen Vater, er hörte auf ihn. Er war treu seinem Priester, er war treu seiner Gemeinde, er war treu den Geboten Gottes, aber er hat das Größte verloren und er hat es nicht begriffen. Er hat abgelehnt die Führerschaft des ewigen Lebens Jesus Christus. Erkennet, diese Führerschaft wird jeden heute Abend konfrontieren, so wie der junge Mann damals konfrontiert wurde, ob ihr Katholik, Baptist, Methodist, Pfingster, was ihr sein mögt. Dasselbe konfrontiert euch heute Abend, das ewige Leben, das Annehmen Jesu Christi. Uns ist die Gelegenheit gegeben. Einmal im Leben wird es uns geben, irgendwann, wie dem jungen Mann. Denn ihr seid sterbliche Menschen und euch wird die Gelegenheit gegeben. Eine Wahl. Natürlich, Gott hat es so gemacht, ihr könnt wählen. So wie Adam und Eva von Anfang an ihre Entscheidung treffen konnten. Sie haben die verkehrte Entscheidung getroffen. Seht, und ihr seid auf dieselbe Grundlage gestellt worden. Ihr habt die Wahl. Als junger Mann habt ihr die Wahl. Ihr könnt Schulung haben. Wenn ihr es nicht haben wollt, braucht ihr es nicht. Ihr habt eine Wahl, wie ihr euch benehmt. Ihr könnt hinausgehen, euer Haar lang wachsen lassen und so weiter. Und ihr Frauen, ihr könnt euch kleiden, wie es vernünftig ist. Oder könnt euch kleiden, wie die mit ihren blauen Augen und mit ihren Wasserwellen und so weiter. Ich meine Dauerwellen. Seht, und es ist nicht schicklich, dass eine Frau in dieser Weise überhaupt betet. Ganz gewiss nicht. So sagt die Bibel. Aber was ist geschehen mit euch, Gemeinde? Ihr habt so viel Fernsehen geschaut, so viele Dinge, und eure alte Adam-Natur, sie kommt wieder zurück. Das möchte ich wiederholen. Seht, so wie in dem Opfer der Versöhnung, in den Tagen Moses, wenn sie während 7 Tagen opferte, durfte kein Sauerteig unter den Menschen sein. Begreift ihr das? Es steht geschrieben in 2. Mose 12, Vers 15, dass kein Sauerteig gefunden werden darf in all den Häusern Israels. Was ist es? Keine Satzung, nichts von der Welt. Wer die Welt und die Dinge der Welt liebt, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Und wir versuchen, diese Dinge zu vermischen. Das könnt ihr nicht tun. Ihr müsst zum Glauben kommen. Entweder ist es Gott, dem ihr folgt, oder eurer Gemeinde. Ihr könnt die Dinge nicht miteinander vermischen. Nein, ihr könnt an den alten Dingen nicht festhalten. Nein, ihr müsst die Botschaft dieser Stunde nehmen. Nicht das, was übrig geblieben ist. Man durfte es damals nicht bis zum nächsten Morgen überlassen. Nein, es musste zerstört werden. Ihr braucht die Botschaft für diese Zeit. Sie muss aus der Schrift gebracht werden und von Gott bestätigt, dass Gott es ist, der es tut. Dann müsst ihr es annehmen oder ihr lehnt es ab. Davon wird euer Leben abhängen. Davon wird euer Leben abhängen. Wenn ihr die Leitung des Heiligen Geistes habt, werdet ihr es annehmen. Seht, nun, ihr habt die Wahl, wie ihr euch benehmt und so weiter. Ihr könnt nichts vermischen. Entweder seid ihr für Gott oder gegen Gott. Und wie ihr euch äußerlich benehmt, zeigt, was innerlich vor sich geht. Seht, nun, viele sagen, ja, ich habe die Taufe des Heiligen Geistes, ich gehe in den Himmel. Das bedeutet noch gar nichts. Nein, ihr könnt die Taufe des Geistes jede Stunde eures Lebens haben und dann dennoch zur Hölle gehen. Natürlich. Nun seht, ihr habt nach außen hin fünf Sinne für euren Leib. Die habt ihr bekommen, um hier auf Erden den Kontakt zu allem zu haben. Aber innen habt ihr den Geist. Und auch da sind fünf Dinge. Ihr habt das Gewissen. Seht, und damit könnt ihr die geistliche Welt in euch aufnehmen. Seht, wie ihr physisch die Dinge habt, um physisch den Kontakt zu haben, aber dann in diesem Geiste ist die Seele. Und da ist dieser Keim, der von Gott gekommen ist. Seht, wie ein Baby geformt wird in der Mutters Leib. Seht, so ist, wie der Keim hineinkommt. Seht, es ist nicht eine Zelle von dem und eine Zelle von dem und eine Zelle von dem. Nein, es sind alles die Bestandteile derselben Zelle, dieselben menschlichen Zellen. Wenn ein Mensch aus dem Worte Gottes geboren ist zum ewigen Leben, woher bestimmt auserwählt, dann wird er das Wort Gottes nehmen, danach leben und den Satzungen und Denominationen absagen und wird Wort für Wort einreihen und einordnen. Und dann wissen wir, dass wir Jesus Christus, das ewige Leben, haben, das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und wohnt unter uns. Freunde, ihr seid es, die meine Kinder ernährt, die mich unterstützt, um die Botschaft in der Welt zu bringen. Ich muss aufrichtig sein, um euch die Wahrheit zu sagen. Seht, und deshalb versuche ich es euch zu sagen. Es ist nicht, weil ich euch nicht liebe, es ist, weil ich euch liebe. Ich sehe, wie die Gemeinde abrutscht. Oh, man tut dies, man tut jenes. Und es geht nicht mehr. Und man sieht aus der Bibel, was am Ende der Zeit, im Gemeindezeitalter, zu Laodicea sein wird. Seht, und dann steht geschrieben, so viele ich liebe, die weise ich zurecht und sie züchtige ich. Seht, er nimmt das Wort und sagt es uns. Das ist echte Liebe und deshalb liebe ich euch. Seht, Jesus sagte, wer seine Tür auftut, zu dem werde ich kommen und das Mahl mit ihm halten. Aber heute haben sie ihren ökumenischen Rat und so weiter. Und sie gehen zurück nach Rom, woher sie gekommen sind. Seht, ich habe das aufgeschrieben vor 33 Jahren, dass sie zurückgehen. Das habe ich mir aufgeschrieben. Und es steht in der Bibel, es muss so sein. Gott ruft die Einzelnen. Ich stehe an der Tür, sagt er, und klopfe an. Jemand, der Einzelne, der meine Stimme hört, und wenn es eine aus 1000 oder aus 1 Million wäre, wie ich vor einigen Abenden sagte, als Israel aus Ägypten herauskam, waren es 2 Millionen Menschen und nur 2 sind von ihnen in das Land eingegangen. Eine aus 1 Million, das wisst ihr, Josua und Kaleb. Und Jesus, als er auf Erden war, dann sagten sie, unsere Väter haben in der Wüste Manna gegessen und so weiter. Er sagt, ich weiß, dass sie Manna gegessen haben, aber sie sind alle tot, ewig tot, geschieden. Seht, wenn die Spermie kommt von dem Mann, dann sind dort 1 Million Möglichkeiten oder Keime, aber nur der eine, der befruchtet wird, aus dem entsteht etwas. Und wenn Millionen Keime da drin wären, nur ein Ei wird fruchtbar gemacht. Seht ihr? Nur eins. So wie dieser Leib, der hier ist. Seht? Und wenn ihr diesen Keim beobachten könntet und das eine Ei, das befruchtet wird, daraus entsteht dann das Leben. Wenn es nun so wäre mit der Gemeinde, einer aus 1 Million, wo bleiben die anderen? Gerade ist der Weg, eng ist die Pforte, Und nur wenige sind es, die ihn finden. Breit ist der Weg, der zur Verdammnis führt. Und viele sind ihre, die darauf wandeln. Lest nach in Matthäus 7. Ja, ich habe euch nur die Schrift zitiert. Ihr seid zum Leben bestimmt. Ihr seid bestimmt, es zu sehen. Wenn nicht, seht ihr das Wort nicht. Das Wort sagt, sie haben Augen und sehen nicht, haben Ohren und hören nicht. Oh, wie dankbar solltet ihr sein, Gemeinde, und es erkennen, dass eure Augen geöffnet sind. Ihr solltet feurig sein für Gott. Eure Ohren hören, eure Augen sehen. Führerschaft. Warum seid ihr heute Abend hier? Um eine solche Botschaft zu hören? Seht, und die Gemeinden haben sie bereits gebrandmarkt. Warum seid ihr gekommen? Denn die anderen sagen, es ist doch fanatisch. Seht, der Heilige Geist hat euch gerufen, er hat euch geleitet. Und hier wird die Beschneidung des Geistes am Herzen vollzogen, von all den Dingen dieser Welt. Seht, Jesus Christus hat die Führerschaft übernommen. Ihr seid nicht mehr in dieser Welt. Nein. Seht, wenn jemand sich richtig benimmt, wird er richtige Entscheidungen treffen, die richtige Wahl treffen mit seiner Frau und so weiter. Und es wird ein Kompliment sein für ihn. Könnt ihr meinen, wenn nun irgendein christlicher Mann irgend solch eine Riketta nehmen würde, ein Mädchen, das ein Straßenmädchen ist? Nun, ihr würdet sagen, ja, ein Moment, schau mal, wie sie sich kleidet. Seht ihr? Trägt kurze Hosen und so weiter, Shorts. Oh, ihr sagt, Bruder Brem, diese engen Kleider, die sehen gut aus. Jesus sagte, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, hat mit ihr in seinem Herzen die Ehe gebrochen. Und sie wird antworten müssen. Seht? Aber mit wem hat sie dann Ehebruch getan? Ihr sagt, sie machen keine anderen Kleider. Sie verkaufen immer noch Stoff- und Nähmaschinen. Natürlich. Natürlich. Ich möchte nicht verletzen. Und das ist kein Witz. Es ist so, spricht der Herr aus der Schrift. Es ist die Wahrheit. Ich bin ein alter Mann. Ich habe nicht mehr viel länger Zeit. Aber ich muss euch die Wahrheit sagen. Und wenn dies meine letzte Botschaft wäre, sie ist wahr. Schwester, tu es nicht. Bruder, tu es nicht. Und ihr, die ihr an Satzungen festhaltet und ihr kennt das Wort Gottes, es ist vor euch bestätigt. Und die Taufe des Heiligen Geistes in Realität. Und ihr wendet euch ab und haltet fest an eurer Satzung. Wie könnt ihr Söhne Gottes sein und das Wort Gottes für diese letzte Zeit leugnen? Das geht nicht. Wie kann es die Bibel bezeugen? Und ihr lehnt es ab. Ihr wisst, ich habe die Geschichte erzählt vom Süden dort, von dem Mann, als man noch Menschen als Sklaven verkaufte, wie man Autos verkauft. Und es kam ein Mann vorbei auf der Plantage, und er sah diejenigen, die dort arbeiten mussten. Sie waren ja Sklaven. Sie kamen aus dem fremden Lande, waren traurig, dass sie nie mehr wieder zurück konnten. Aber dieser Käufer, er kam vorbei, er sah einen. Der hatte seine Brust heraus. Ihn brauchte man nicht zu schlagen. Er tat seine Arbeit. Der Mann sagte, den möchte ich kaufen. Der Eigentümer sagte, nein, der ist nicht zum Verkauf. Den kannst du nicht haben. Er sagte, warum ist er so anders? Ist er der Chef über die anderen? Er sagt, nein. Nährst du ihn anders? Nein, er ist mit den allen zusammen. Ja, warum ist er so anders? Er sagte, ich habe mich auch einmal darüber gefragt. Aber weißt du, dort zu Hause in Afrika, dort, sein Vater ist der Häuptling eines Stammes. Obwohl er entfernt ist von zu Hause, weiß er, dass er ein Königssohn ist. Und deshalb benimmt er sich so. Was ist mit euch? Was ist mit euch Christen? Repräsentieren wir Gott und das ewige Leben? Und es gibt nur eine Form des ewigen Lebens und das ist Gott. Seht, wir sind sein Werk, sein Produkt, geboren durch seinen Heiligen Geist. Die Frauen sollen sich benehmen, wie es die Bibel ihnen sagt. Nicht wie Isebels auf der Straße und Rikis in den Organisationen. Und die Männer sollen christliche Gentlemen sein. Alle zusammen, Männer und Frauen Gottes, geboren durch den Geist Gottes, die sein Licht an diesem Tag offenbaren und verbreiten. Natürlich, aber sie wenden sich ab. Wie der junge Mann, er hat das ewige Leben abgelehnt. Seht, denn es hätte ihm alles gekostet. Seinen Luxus, sein Geld und vielleicht die Gemeinschaft in der Gemeinde. Es hätte ihm vieles gekostet und das hat er gewusst. Er hat sich hier überlegt und er dachte, der Preis ist für mich zu teuer. Er dachte, dass er es nicht vermag. Obwohl in seinem Herzen wusste er, mit Jesus Christus ist etwas anderes wie mit seinen Priestern in jener Zeit. Jede vom Geiste Gottes gegebene Botschaft ist anders wie die Dinge und der Trend der Zeit. Ob es göttliche Heilung betrifft, was immer es sein mag. Aber sie bleiben alle in ihren Organisationen. Und sie wissen alle, dass dieser göttlichen Heilung eine Botschaft folgen musste. Das erste war nur, um die Aufmerksamkeit anzuziehen. Und dann gibt er die Botschaft. Seht, als der Herr Jesus seinen Dienst begonnen hatte, dann wollte man den jungen Rabbi überall, unsere Gemeinde, komm hierher, heile die Kranke. Dann aber sagt er, ich und der Vater sind eins. Seht, dann sprachen sie, er macht sich selber zu Gott. Und er sprach, es sei denn, ihr isst das Fleisch des Menschensohnes und trinkt sein Blut, sonst habt ihr kein Leben in euch. Und, na, Tausende haben ihn verlassen und folgten ihm nicht mehr. Aber alle, die zum ewigen Leben verordnet waren, sie blieben bei ihm, sie folgten ihm und sprachen, niemand als du hast Worte des ewigen Lebens, wohin sollen wir gehen? Seht, und man sprach, niemand kann tun, was dieser Mann tut, es sei denn, Gott wäre mit ihm. Petrus sagte zu Pfingsten, Jesus Christus, ein Mann von Gott bestätigt. Seht doch auf die Schrift. Jesus selber sagte, forschet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben darin. Sie ist die von mir zeuget. Seht, Moses, er hat von mir geschrieben. Und ich bin als Menschensohn gekommen. Das konnte Jesus sagen. Er kam mit drei Namen, mit drei Titeln. Seht aber immer, derselbe Gott, drei Eigenschaften, die offenbar wurden. Seht, wie Rechtfertigung, Heiligung und Taufe des Heiligen Geistes. Seht, und dann die Gemeindezeitalter, alles dasselbe, natürlich. Seht, diese drei Dinge, um die es geht, wie bei der natürlichen Geburt, die ein Typ ist auf die geistliche Geburt. Zuerst Wasser, Blut, dann Leben. So kommt ihr ins Reich Gottes. Seht ihr, so ist die Gemeinde gegangen, in derselben Weise. Seht, drei Dinge. Seht, er offenbarte sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Immer wieder derselbe Gott. Nun etwas anderes. Ihr habt die Wahl, ob ihr leben wollt oder nicht. Jetzt wählt ihr. Dieser Junge hatte die Wahl. Er war religiös. Aber er sagte, ich habe all diese Dinge von meiner Jugend an beobachtet. Aber er hatte nicht das ewige Leben. Seht ihr? Er hatte die Möglichkeit, anzunehmen oder abzulehnen, und er hat abgelehnt. Und es war das furchtbarste, der schlimmste Fehler, den er getan hat. Oh, gebt Acht. Nun lasst uns ihm noch ganz kurz folgen, um zu sehen, was mit ihm geschehen ist. Er war ein Geschäftsmann. Er war ein Herrscher. Er war ein religiöser Mann. Das alles. Heute kann man sagen, er ist ein echter Methodist, Baptist, Pfingstler, ein echter Kerl. Sehr fein. Nichts kann man gegen ihn sagen. Er ist freundlich, gesellschaftlich, er ist moralisch, hochgestellt. Er raucht nicht, er trinkt nicht, er läuft nicht hin und her zum Tanz und so weiter. Er ist ein feiner Christ. Aber die Frage ist, hat er das ewige Leben? Darüber sprechen wir jetzt. Seht, es geht nicht um die Frage, ob ihr treu seid in der Gemeinde. Nein, es geht nicht um Ruhm oder Berühmtheit, nicht um einen Prediger, nicht um einen Bischof oder Presbyter. Es geht nicht um Ansehen. Nein, es geht nicht um Ansehen oder Reichtum. Seht, heute ist es dasselbe. Der eine hat ein großes Talent zu singen. Und wenn es dem Teufel gibt, was dann? Was geschieht damit? Wenn ich an Pat Boone denke und so weiter und Ernie Ford. Natürlich, große Sänger. Aber sie nehmen ihre gottgegebenen Talente und tun die Werke des Teufels. Natürlich. Irgendein großer Sänger. Und es geht dann um Ruhm in dieser Welt. Man möchte irgendjemand werden und sein. Seht, was ist euch denn lieber, als ein Sohn Gottes zu sein? Damit könnte die ganze Welt nicht verglichen werden. Ihr müsst die Führerschaft des ewigen Lebens, Christus, müsst ihr annehmen. Seht, sonst seid ihr tote, sterbliche Menschen und tot in Sünden und Übertretungen. Ob ihr religiös seid oder sonst, Und ihr Prediger im Podium, warum lehnt ihr es ab? Seht, dieser junge Mann, er war ein feiner Mann, hatte Erfolg, aber er blieb im Tode. Und dann sehen wir, wenn wir ihm dann weiterfolgen, natürlich, äußerlich ging es ihm sehr gut. Aber wenn wir dann sehen, in der Bibel, er wurde ein reicher Mann. Vielleicht war er angesehen wie der Bürgermeister der Stadt und so weiter. Er hatte seine Mädchen, er wurde bedient. Und dann lag ein Bettler vor seiner Tür namens Lazarus. Und er war voller Geschwüre. Seht, aber er ging weiter mit seinem Erfolg. Hier in Kalifornien zum Beispiel. Seht, die Kirche, sie mischt sich in alles ein, ob Gewerkschaften und so weiter. Natürlich. Und wenn ihr da drin seid, nehmt ihr das Mahlzeichen des Tieres an, ohne es zu wissen. Natürlich, ihr werdet sehen, wo es alles hinführt. Nun, ich habe darüber noch eine Predigt zu halten, aber die kann ich hier nicht halten. Ihr könnt ja einmal das Tonband später hören. Nun, wir sehen jetzt, dass er großen Erfolg hatte. Und er hat so viel bekommen. Natürlich, besonders in dieser Zeit. Er würde sehr wohl stehen. Er hat so viel, er hat alles, was er benötigt. Kümmerte sich um nichts mehr. Was tat er von Anfang an? Er hat die Herrschaft Jesu Christi abgelehnt, die Führerschaft. Alles, was er hatte, führte ihn zwar zum Erfolg. Ja, natürlich, er hat manches getan. Aber er hat die Führerschaft Jesu Christi abgelehnt. Und die Bibel sagt, du Tor, in dieser Nacht wird deine Seele von dir gefordert werden. Und dann hat der reiche Mann seine Augen in der Hölle aufgetan und dachte an Lazarus. Seht ihr? Wie ist es? Lazarus war in Abrahams Schoß. Wo aber war der reiche Mann? Seht, der eine hatte das ewige Leben, der andere nicht. Das erinnert mich an etwas. Ich ging einmal durch den Wald und dort lag eine Zigarettenschachtel und ich dachte, die sieht so sonderbar aus. Und darauf stand der Filter eines denkenden Mannes und der Geschmack. Und der Heilige Geist sprach zu mir, wende dich um und lese. Ich dachte, der Filter eines denkenden Mannes und der Geschmack eines rauchenden Mannes. Ich dachte, Amerika verkauft den Tod in diesen Dingen. Und ich dachte, der Filter eines denkenden Mannes und der Geschmack eines rauchenden Mannes. Man hat auf der Weltausstellung besonders einen Test durchgeführt über Zigaretten. Und man hat Nikotin auf einen Rücken einer Ratte getan und in 7 Tagen war der ganze Rücken voller Krebs und zerfressen. Seht, aber sie haben diese Reklame, um mehr Zigaretten zu verkaufen, um diesen Dämon zufriedenzustellen. Wenn ihr eine Zigarette mit einem Filter raucht, müsst ihr 4 rauchen anstatt eine. Es ist einfach nur ein Ding, um mehr Zigaretten zu verkaufen. Seht, und im Rauch ist ja Teer und im Teer habt ihr Krebs. Seht ihr, wie es ist? Und die blinden Amerikaner, sie fallen auf alles herein. Ihr könnt es nicht haben. Es ist tot und ihr wisst das. Ein Filter des denkenden Menschen. Ein denkender Mensch raucht überhaupt nicht. Natürlich. Der denkt da gar nicht dran. Aber heute wollen wir es auf die Gemeinden anwenden. Hat Gott einen Filter? Natürlich. Und die Kirchen haben einen Filter? Natürlich. Sie filtrieren diejenigen, die hineinkommen. Aber vieles lassen sie durch. Wie könntet ihr je eine Denomination durch den Filter Gottes ziehen? Wie könntet ihr es tun? Wie könntet ihr eine Frau mit kurzgeschnittenem Haar durchziehen? Sagt es mir. Wie könntet ihr eine Frau, die Männerhosen trägt, hindurchziehen? Und die Bibel sagt, es ist eine Schande für sie. Seht, nein, das geht nicht. Sie müsste draußen bleiben. Aber die Gemeinden haben ihren eigenen Filter. Ich sage, es gibt den Filter eines denkenden Mannes und Menschen, und das ist Gottes Wort, und da bekommt ihr den heiligen Geschmack. Nicht ein Kirchenmensch, nicht ein Gemeindemensch, sondern ein Mensch Gottes, geboren aus dem unvermischten Worte Gottes, in Heiligkeit wandeln. Das ist der Filter eines denkenden Menschen. Es steht geschrieben, ich rate dir, dass du von mir kaufest Gold, das im Feuer geläutet ist. Seht, nur ein bisschen Sauerteig versäuert den ganzen Teig. Niemand darf etwas hinzufügen. Wer hinzutut oder davon nimmt, dem wird der Teil am Baum des Lebens genommen. Seht, alles, was auf dieser Erde an Not und Elend da, jedes Krankenhaus, jeder Tod, alles. Nur deshalb, weil Eva ein Wort anzweifelte. Nicht alles, nur ein Wort. Seht, Gott hatte gesagt, dass die Menschen jedes Wort halten sollten, schon am Anfang. Und in der Mitte der Bibel sagte Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes ergeht, nicht nur von einem Teil, sondern von allem. Und dann am Schluss, in Offenbarung 22, sagte Jesus und gab sein eigenes Zeugnis, er ist ja die gesamte Offenbarung, und er sagte, wer davon wegnimmt oder hinzutut, dessen Teil wird vom Baum des Lebens genommen. Seht, durch diesen Filter des Denkens müsst ihr alles hindurchnehmen, dann habt ihr den Geschmack eines heiligen Menschen. Ihr Schwestern, die ihr diese Kleidung tragt, denkt daran, auch wenn ihr treu seid zu eurem Mann, zu eurem Freund, wer immer es sein mag, wenn er für Ehebruch antworten muss, wird ihr als schuldig befunden werden. So steht's geschrieben im Worte. Oh, denkt, denkt. Nun, ihr sagt, vielleicht geschieht, aber wenn es geschieht, Gottes Wort kann nicht versagen. Jemand sagte mir, er sagte, Bruder Branham, ich möchte dir Hände auflegen, du ruinierst deinen Dienst. Und ich sagte, jeder Dienst, den das Wort Gottes ruinieren kann, der soll ruiniert werden. Er sagt, ich möchte für dich beten, du bist doch gerufen, für die Kranken zu beten. Aber was sagst du nun hier alles und gehst auf die Dinge ein, die die Menschen gegen dich aufbringen? Er sagt, das soll nur die Prediger machen, nicht du. Ach so, sagte ich. Und ich sagte, jedes Jahr, wenn ich komme, sehe ich, dass es schlimmer geworden ist. Es zeigt, dass viele gerufen sind und nur wenige auserwählt. Es muss die Führerschaft des Heiligen Geistes sein. Er wird uns in alle Wahrheit leiten, wenn er auf uns gekommen ist. Nun denkt darüber nach. Das Denken durch einen Filter, nicht eure Satzung, sondern gemäß der Bibel. Nehmt diesen Filter. Wenn dieser junge Mann gedacht hätte, er hat gemäß der Gemeinde gedacht, er wurde populär. Aber in der Hölle hat er seine Augen erhoben, in der Qual. Nun, wenn ihr jetzt denkt, Jesus Christus ist das Wort, nehmt ihn. Und dann werdet ihr das Verlangen eines heiligen Menschen bekommen. Und es wird gestillt werden. Seht, wenn der Heilige Geist nicht in euch ist, ach, dann werdet ihr unzufrieden sein und nicht darauf eingehen. Aber der Geist wird an euch wirken. Nun seht ihr, er hat nicht gedacht. Er hat es abgelehnt, die Führerschaft Jesu Christi anzunehmen. Nun, es war ein anderer, junger Geschäftsmann. Er hatte dieselbe Gelegenheit, die dieser Mann hatte. Und er hat die Führerschaft Jesu Christi angenommen. Zwei von ihnen sind in der Bibel, von denen wir heute sprechen wollen. Nun nehmen wir diesen Mann. Ein anderer, wohlbekannter, erfolgreicher Mann, ein Herrscher. Und er hat die Führerschaft angenommen. Die Schrift sagt es uns. Ihr könnt in Hebräer 11 von ihm lesen. Moses hat im Glauben verweigert, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und hat lieber die Schmach mit dem Volke Gottes leiden wollen und es als einen größeren Reichtum angesehen als all die Reichtümer Ägyptens. Seht, er hat das ewige Leben angenommen. Moses hat die Schmach Christi als einen größeren Reichtum erachtet, wie der Reichtum der ganzen Welt. Ihr seht, aber der reiche Mann tat es nicht. Aber Moses, er war ein reicher, junger Herrscher. Er hätte Pharao sein können, denn er war jetzt Pharaos Sohn. Er war der Erbe zum Thron. Seht, und dann hat er sich zu den Sklaven gewandt, zu denen, die abgelehnt waren. Aber durch Glauben sah er die Verheißung Gottes gemäß dem Wort. Und er wusste, dass diese Leute 400 Jahre im fremden Lande wohnen würden und dann durch eine mächtige Hand herausgeführt würden. Halleluja! Er hat das als einen größeren Reichtum geachtet als ganz Ägypten. Er hat Ägypten verlassen. Er wurde geleitet von Christus. Er hat alles verlassen. Und er hatte seine Füße auf den Thron setzen können und der Pharaos Ägypten sein. Aber er hat die Schmach gewählt, um mit denen zu sein, die als Fanatiker bezeichnet werden. Denn er sah, dass die Stunde gekommen ist, wo die Schrift und das verheißene Wort erfüllt werden sollte. O Gemeinde, wache auf! Könnt ihr nicht sehen, was heute vor sich geht? Die Stunde, die verheißen war, ist über uns. Wir sehen, Jesus Christus naht sich und wir bezeichnen ihn und schätzen ihn als den größten Reichtum, mehr als alle Reiche dieser Welt. Unterstellt euch der Leitung des Heiligen Geistes. Nun lasst uns über Moses ein wenig sprechen und sein Leben beobachten. Das Erste, was er annahm, er hat die Schmach Christi aufgenommen und hat all sein Wissen zurückgelassen. Seine Weisheit, er war ja gelehrt in aller Weisheit der Ägypter. Er hat seinen Ruhm, seinen Thron, alles seine Krone, alles, was er hatte, hat er abgelehnt. Und diese andere, er hat Christus abgelehnt, um alles andere festzuhalten. Und hat Christus abgelehnt. Und seht, was geschah. O, Dank sei Gott. Er hat uns gerufen, Preis sei Gott. Das eine ist eine traurige, das andere eine fröhliche Geschichte. Moses hat alle Popularität, er hat alles, was ihm zur Verfügung stand, abgelehnt. Er hätte die Welt regieren können in Ägypten. Er hätte alles beherrschen können. Aber er sah in die Schrift, er kannte den Tag, in dem er lebte. Er war vorherbestimmt, der Same des Wortes Gottes lag in ihm. Ganz gleich, wie populär was er war, ob Presbyter, Pastor, dies oder das. In dem Moment, wo die Worte des ewigen Lebens ertönen und ihr zum ewigen Leben verordnet seid, dann seht ihr es und glaubt es und nehmt es auf von ganzem Herzen und bewegt euch vorwärts. Moses kam heraus, er lehnte es ab, der Sohn der Tochter Pharaos zu sein. Er hat die Schmach Christi als größeren Reichtum geachtet als die Schätze Ägyptens. Seht, so hat er es gesehen und geschätzt. Und wie schnell ist er hinausgetan worden von den Menschen, die ihn einmal geliebt haben. Es mag euch alles kosten, was ihr habt. Euer Heim, eure Freunde. Seht vielleicht sogar eure Nähpartys. Und hier und da, was immer es kosten mag. Und wenn es alles kosten wird, was weltlich ist und der Welt angehört, dann sondert euch ab, um alles zu empfangen, was er euch bereitet hat. Moses hat's getan, ihr müsst es tun. Moses hat alles beiseite gelegt, ging in die Wüste mit einem Stab in der Hand. Amen. Tag für Tag verging und andere dachten, er tat einen Fehler. Nein, auch sicher andere traten auf und sagten, ich tu dies, ich tu das, Ehre sei Gott. Er störte sich nicht daran. Nein, er wusste, dass alle, die die Züchtigung nicht ertragen können, sind keine echten Kinder. Seht, wie ich von Anfang an gesagt habe von diesem jungen Mann. Seht, und es gibt viele. Sie treffen eine Entscheidung. Und seht, selbst diejenigen, die meinen, den Heiligen Geist zu haben, und dennoch können sie den Teufel haben. Natürlich, die Bibel sagt, dass falsche Propheten sein werden. So sagte Jesus, in den letzten Tagen werden falsche Christusse, nicht falsche Jesusse. Sie ist Christus. Christus bedeutet der Gesalbte. Es werden Gesalbte sein, aber es sind falsche Gesalbte. Sie sind falsch von unten auf, von Grund auf. Sie reden in Zungen, sie tanzen im Geiste, sie predigen das Evangelium. Judas Ischariot tat's auch. Oder es war Kaiaphas, er weissagte. Biljam, der Heuchler, auch er tat es. Das taten sie alle. Seht all die religiösen Dinge. Aber seht ihr, an ihren Früchten, der Same ist es, an dem man sehen kann. So viel Wasser, wie kommt, oder Salbung, spielt keine Rolle. Das Leben, das darin ist, wird offenbar. Seht, der Regen fällt auf Gerechte und Ungerechte. Aber an ihren Früchten sollt ihr sie erscheinen. Die Sonne scheint über Böse und Gute. Seht ihr's? Seht ihr, was ich meine? Das Wasser, es fällt auf beide. Jesus sagte, viele werden kommen zu mir an jenem Tag und sagen, haben wir nicht dies und jenes getan? Haben wir nicht geweissagt? Haben wir nicht Großes getan? In deinem Namen. Er sagt, hinweg von mir, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht. Seht, geht hin in die Hölle, die dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Was ist es? Sie beten vergeblich an. Sie bemühen sich vergeblich. Seht, aber ihr braucht das nicht zu tun. Warum sollt ihr Ersatz nehmen, wenn der Himmel voller Echtem ist? Ihr braucht das nicht. Wir sehen Moses. Er war gesalbt. Nichts konnte ihn abhalten. Kein Bruder. Niemand konnte ihn aufhalten. Nein, er ging in die Wüste. Eines Tages begegnete er Gott von Angesicht zu Angesicht in der Feuersäule, die in dem feurigen Busch hing. Und Gott sprach, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Ich habe das Geschrei meines Volkes gehört, ihre Not gesehen und gedenke meine Verheißung. Ich bin gekommen, sie zu befreien. Er war Gott begegnet von Angesicht zu Angesicht. Er sprach mit ihm. Er wurde von Gott beauftragt. Und Gott hat es bestätigt und ihn als Propheten beglaubigt. Er streckte seine Hand aus und es geschah ein Wunder. Natürlich die Nachahmer, sie kamen auch sofort. Sie waren da. Aber wer war der Ursprüngliche? Mit wem hat Gott begonnen? Seht ihr? Wisst ihr, dasselbe wiederholt sich in den letzten Tagen. So steht's geschrieben. Wie Jannes und Jambres Moses widerstanden haben, so werden die, die verwirrt sind im Bezug der Wahrheit, sie werden alles nachahmen in derselben Weise. Und dann gehen sie zurück wie ein Hund zu seinem Gespann. Und selbst die Pfingster, die aus den Organisationen herauskamen und sie verflucht haben, ihre Väter, ihre Mütter, sie sind zurückgekommen und zurückgegangen und tun dasselbe. Das, was sie ausgespielt haben, verschlucken sie wieder. Seht, wenn die alten Pfingster das sehen könnten, was heute geschieht, seht, was würden sie denken? Aber das Wachstum geht weiter. Wir leben in den letzten Tagen. Gebt Acht, was verheißen ist für diese Zeit und Stunde. Moses, was war's? Selbst seine eigenen Brüder wandten sich gegen ihn und wollten eine Organisation machen. Sie sprachen, meinst du, dass du der Einzige bist? Wir sind doch alle heilig. Datan, Korah und so weiter. Ihr wisst, was sie sprachen. Oh, Moses, er tut mir leid. Er fiel auf sein Angesicht und sagte, Herr, was soll ich tun? Gott sprach, sondere dich ab von ihnen, sie will ich verschlingen. Seht, er wusste um seinen Auftrag. Gott ist nicht mit Organisationen, nicht mit Gruppen. Er verhandelt mit Einzelnen. Natürlich, das hat er immer getan. Mit Einzelnen, mit der Person. Seht, in diesen letzten Tagen, er spricht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, nicht eine Gruppe, sondern wenn der Einzelne meine Stimme hört und die Tür auftut, werde ich zu ihm kommen und das Mahl mit ihm halten. Wie könnte dieses Mikrofon meine Stimme weitergeben, es sei denn, dass es dazu bereitet ist? Ich könnte gegen dieses Brett die ganze Zeit sprechen. Nichts würde sein. Aber es muss etwas dazu bestimmt sein. Seht, und wenn das Wort Gottes in euch ist und die Natur Gottes, dann steht geschrieben, meine Schafe hören meine Stimme, sie kennen meinen Ruf, einem Fremden werden sie nicht folgen. So muss es sein. Alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Nun, wie geht's weiter? Das Leben endet. Seht, dieser Reiche, als er dann zum Ende seines Weges kam, was war geschehen? Seht, wir sind schon wieder etwas spät. Ich habe oft bis in die Nacht hinein gepredigt. Paulus hat dasselbe Evangelium in seiner Zeit gepredigt. Und ein junger Mann fiel herunter und starb. Und dieselbe Salbung war auf ihm. Und er legte sich über den jungen Mann und er kam zum Leben zurück. Seht, die Gemeinde muss das Verlangen danach haben. Dann wird etwas geschehen. Als Moses dorthin kam, als dieser junge Mann, alles stand ihm offen. Er hatte feine Schulung. Alles war fein. Aber was war's? Was war jetzt aber mit diesem reichen Jüngling? Er hatte keine Führerschaft. Er kam zum Ende seines Weges. Seine Gemeinde war so tot wie er. Und die Welt war tot, in der er mitmachte. Und dann kam er zur Hölle. Aber Moses, der treue Knecht Gottes, des Herrn, er hat die Schmach Christi als einen größeren Reichtum erachtet. Er wurde 120 Jahre alt, ging auf den Berg hinauf. Tod war vor ihm, aber er schaut hinein in das verheißene Land. Er sah seinen Führer dort auf dem Felsen. Und die Engel Gottes nahmen ihn hinweg in die Herrlichkeit Gottes, in den Schoß Gottes. Denn 800 Jahre später war er immer noch geführt von seinem Führer. Denn er ward gesehen auf dem Verklärungsberge zusammen mit Elia. 800 Jahre nach seinem Tode war der, der die Schmach Christi als einen größeren Reichtum erachtet hat, dort auf dem Verklärungsberge mit Jesus. Oh, wie herrlich, geführt zu sein, durch den Heiligen Geist geführt zu sein, durch den Tod. Seht, viele hunderte Jahre später stand er dort. Denn in seiner Jugend hat er der Führerschaft des Heiligen Geistes sein Leben anvertraut. Seht, und wenn alles vorüber ist und wenn in Ägypten keine Pyramide mehr steht, wird Moses dastehen als ein Mann, der die Führerschaft Christi angenommen hat, anstatt mit seiner Gemeinde zu gehen. Seht, es sind immer solche Dinge gewesen. Schaut mit Henoch. Er wandelte hunderte von Jahren mit dem Herrn. Er hatte das Zeugnis, dass er Gott wohlgefiel. Und dann brauchte er nicht zu sterben, sondern wurde einfach hinaufgenommen. Und wie war es mit Elia? Er hat gegen die Frauen mit dem kurzen Haar gesprochen, gegen die Isebel, die sich bemalt hat und so weiter. Und nachdem er alles getan hatte, Feuer war vom Himmel gefallen. Und dann ging er seines Weges eines Tages über den Fluss hinweg. Und dann kamen die Feuerwagen herunter und er sprang in einen hinein, sein Mantel fiel herunter. Warum? Was geschah? Er hatte die Herrschaft, das ewige Leben angenommen, Christus. Jawohl, was war es? Folge mir. Ihr müsst heute euren Führer wählen. Ihr müsst wählen. Freunde, schaut von Gottes Sicht. Nun eine kleine Geschichte. Es war mit jemand, der nie einen Spiegel gesehen hatte. Und ihr wisst, früher hing ein Spiegel an der Innenseite der Tür. Und dann schaute dieser Junge da hinein und er winkte. Er sah, da winkt jemand im Spiegel und er tat verschiedene Dinge. Und dann ging er so nah ran und ruft dann, Mama, das bin ich ja dort. Seht. Wem folgt ihr? Habt ihr euch schon im Spiegel seines Wortes gesehen? Ihr müsst heute wählen zwischen Leben und Tod. Eure Wahl wird heute euer ewiges Ziel ausmachen. Vergesst es nicht, Jesus sagte, folge mir. Heute seid ihr eingeladen, ihm zu folgen, in das ewige Leben. Ihr müsst kommen den Weg, den er bestimmt hat, gemäß den Worten, nicht gemäß den Satzungen oder irgendeiner Meinung oder was sonst jemand denkt, sondern was Gott dazu gesagt hat. Ihr sagt, Bruder Brenham, ja, ich weiß die Bibel genauso gut wie du. Darum geht es nicht jetzt, nein. Und auch nicht, um was ihr getan habt. Nehmt Gottes Wort an. Alles andere ist Lüge. Gottes Wort ist die Wahrheit. Ihr müsst kommen, wie er es gesagt hat. Ihr könnt es nicht gemäß der Satzung oder eurer Denomination, ihr könnt es mit nichts vermischen. Ihr müsst es so annehmen, wie er es gegeben hat. Seht, ihr müsst euch selbst und der Welt und euren Gedanken, eurem Wollen sterben und ihn aufnehmen. Entledigt euch aller Dinge der Welt und folget ihm, dem Herrn. Ich weiß, es ist eine schneidende Botschaft, aber ich bin nicht gekommen, um nur etwas zu sagen, damit ihr nur jauchzen und singen könnt. Nein, ich war in Heidenversammlungen, da haben sie es auch getan. Ich bin daran interessiert, dass ihr Leben, dass ihr ewiges Leben habt. Und als Knecht Gottes muss ich eines Tages vor Gott verantworten. Ich habe einen Dienst, den der Herr mir gegeben hat, den er bestätigt hat, tausende Male. Jesus sagte, folget mir. Legt alles beiseite und folget dem Herrn nach. Empfangt das ewige Leben. Es gibt nur eine Möglichkeit, zu ihm zu kommen und seine Arznei einzunehmen. Das war die Möglichkeit des reichen Jünglings. Das ist eure Möglichkeit heute. Ihr müsst ihm folgen und die Führerschaft Gottes annehmen. Deshalb braucht ihr diese Führung. Trifft jetzt eure Entscheidung und ihr werdet das bestätigte Wort sehen durch den Heiligen Geist in dieser Stunde. Wir beugen unsere Häupter. Ich möchte euch fragen. Ich möchte, dass ihr aufrichtig seid. Vielleicht könnte die Schwester leise spielen. Ich möchte heute einen Altarruf geben, wie in früheren Zeiten. Bruder, Schwester, kümmert euch um nichts mehr. Schaut nicht herum. Habt ihr nicht gelesen in der Zeitung, was dort in England geschah, dass jemand sagte, die Kreuzigung Jesu Christi ist nur eine Erfindung und so weiter. Habt ihr gesehen und gehört, was ein amerikanischer Theologe sagte, dass Jesus nur geschlafen hat und nicht gestorben ist. Seht, und es war nur so, als sei er tot gewesen. Seht, und sie meinten, man hat ihm irgendein Mittel gegeben, wodurch sein Herz stille wurde. Könnt ihr euch sowas vorstellen, dass den Theologen aus einem Seminar kommend, sie haben nur einen gemachten Glauben. Werte Freunde, teure Brüder und Schwestern, die ihr diese Tonbandpredigt hört und von Gott gesegnet worden seid, es tut mir leid, dass die plötzliche Unterbrechung hier stattgefunden hat. Bruder Brenim gab noch den Altarruf, hat darauf hingewiesen, dass wir unser Leben in die Hände des Herrn legen können und sollen, hat noch einmal von ganzem Herzen jedem Einzelnen die Entscheidung nahegelegt, Jesus Christus, das ewige Leben anzunehmen, solange die Gnadenzeit noch währt. Das ist der Sinn und der Zweck der Verkündigung des Evangeliums, dass Jesus Christus in unser Leben einziehen kann, ja, dass wir des ewigen Lebens teilhaftig werden. Und wir haben es gehört, niemand kann ewig leben, es sei denn, er hat das ewige Leben empfangen. Und wie wir es gehört haben und aufgefordert wurden, alles beiseite zu legen, alle Dinge dieser Welt, um Jesus Christus folgen zu können, seine Schmach auf uns zu nehmen, ganz gleich, was Menschen über uns sagen. Wir möchten, dass am Ende unserer Pilgerreise die Perlentore offen stehen und wir eingehen können zur Herrlichkeit des Herrn, weil wir ihm geglaubt und vertraut haben, weil wir im Glauben die Vergebung unserer Sünden angenommen und jetzt die Kraft seines Blutes und seines Wortes und seines Geistes rühmen und preisen können. Möge der Segen des allmächtigen Gottes auf euch allen ruhen. Im Namen Jesu Christi ist mein Gebet. Amen.